So, Ladies and Gentlemen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Es ist wieder Donnerstag. Zeit für euren Lieblingspodcast, für euren Lieblingsmusikpodcast. Hier ist der Marcel und mir gegenüber sitzt mein guter alter Freund Jens und hier ist der Podcast Musikgeschichte.
Hallihallo, liebe Leute von heute. Wir sind heute wieder ein bisschen jünger geworden. Also jedenfalls datumstechnisch, ja.
Ach so.
Ich tue einmal mit der Türe ins Haus einfallen, wie man das so sagt. Weil es ist ja vorgekommen, dass wir uns verquatschen, dass es dann doch dann mehr als 30 Minuten werden.
Nee, bloß das. Wir müssen das erstmal auflösen, Jens. Wir sind ja jetzt bei Folge, welche Folge haben wir überhaupt heute?
Folge 115.
115. Bei 113 gab es einen Fehler in der Veranstaltung. Hast du ihn gefunden?
Nee, ich habe mir nicht die Mühe gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, beim Schnitt würde was gemerkt haben, was irgendwie falsch gelaufen ist.
Der Michael, der von uns schon zwei Tassen gewonnen hat, der hat es gemerkt. Der hat den Fehler gefunden. Ich war tatsächlich, ich weiß nicht, wie es passiert ist, mein zweiter Song, die Beat Freaks, Somebody's Watching Me, der Remix, das war nicht aus 2009, das war aus 2006. Ich weiß nicht, wie ich da von 2009 auf 2006 gerutscht bin.
Also sowas kann auch mal vorkommen. Ich habe das einfach ignoriert, weil so großartig fand ich die Scheibe auch nicht. Also
ja, aber
ich habe mir gesagt, okay, irgendwann klatscht da irgendwas rein und ja, gut.
Im Nachhinein kam mir das dann und ich hatte dann auch stehen, 2006 kam der Song raus und was denn alles, habe dann aber als 2009 vorgelesen, weil ich gedacht, das ist ein Schreibfehler. Aber der Michael hat es erkannt. Vielen, vielen Dank, Michael. Und an dieser Stelle wollen wir nochmal an unser Gewinnspiel erinnern, was aktuell läuft, bevor wir zur Musik der heutigen Folge kommen. Wir hatten das in unserer letzten Remix-Folge, hatten wir darüber gesprochen. Es gibt ein Gewinnspiel. Ihr könnt wieder eine Tasse gewinnen und braucht dafür keine Gewinnfrage, sondern ganz einfach nur Folgendes machen. Und zwar fotografiert ihr eure Platte, wo ihr denkt, das ist ein Guilty Pleasure, das ist eure peinlichste Schallplatte oder CD, die ihr habt, fotografiert die, setzt die bei Instagram rein und schreibt dann den Hashtag drunter Podcast Musikgeschichte.
Genau, so einfach ist das. Ihr habt quasi die Wahl und wir hatten die Wahl gehabt. Ich weiß nicht, ob wir damit zufrieden sind, mit was das rausgekommen ist bei der Wahl. Bei der Wahl.
Ja, du, red mal nicht drüber. Aha. Es wird schon, nee, ach, ich will nicht darüber reden, Lenz. Lass uns über Musik reden. Wir sind heute in einem Jahr, wo wir, oder beziehungsweise in einem Jahr, wo wir schon zweimal waren. Wir sind heute zum dritten Mal im Jahr 1990, Jens. Lass uns mal teilhaben.
Genau, wir sind am 19.09.1990 und alle, die mich kennen, wissen, wieder schönes Zahlenspiel 19.09.90.
Super, Jens, hast du toll gemacht.
Schön, oder?
Super, ich bin stolz auf dich. In diesem Sinne, lass uns erstmal anstoßen. Bei uns gibt es heute Wandermädel aus Apolda, Thüringer Radler aus der Heimat mit Johannisbeere. Lecker. So, ich warte jetzt, bis der Jens getrunken hat, dass ich euch derweil unterhalte. Oh, guck mal, da klingelt das Telefon. Bloß gut, du hast lautlos gestellt, lieber Jens.
Genau, aber das ist ja kein Problem. Ich kann ja da auch bestimmte Sachen einfach abblocken. So einfach ist das.
Den drückst du weg?
Ja, klar geht das.
Okay, wie gesagt, wir waren schon zweimal im Jahr 1990. Wir waren einmal in Folge 23 im Februar 1990 und da wird uns der Jens mal sagen, welche Musik wir damals besprochen haben in Folge 23.
Das ist halt die Frage. Ne? Die liebe Conny hat Kritik geäußert, hat gesagt, eigentlich ist es ja egal, wenn wir irgendwie einen Bezug nehmen zu irgendwelchen anderen Geschichten. Ich habe herausgelesen, es ging, wenn wir innerhalb des Gespräches, wenn wir dann später mal was erzählen und dann irgendwann so einfällt, ach, das hatten wir schon mal irgendwo, ist das belanglos für Sie und nicht unbedingt unser Rückblick zu einer Folge, wo wir mal waren, oder?
Und deshalb habe ich den Rückblick jetzt gemacht. Also Folge 23, was für Musi hat man denn da dabei?
Ja, wir hatten SMC mit dabei, mit Easy. Wir hatten Laid Back mit Bakerman mit dabei. Wir hatten Jason Donovan, When You Come Back to Me.
Wo ich noch genau weiß, du hast erzählt, das hast du im Musikunterricht gesungen.
Genau, da hatte ich die Single mit dabei und da gab es eine Instrumentalversion und sogar hinten auf dem Plattencover war der Text drauf. Hast also besser kann man das gar nicht haben.
Hast du gerade Döner gegessen?
Nö.
Das riecht aber so. Gut.
Ja, das sieht nur so aus.
Und das letzte Lied.
Das sieht im wahrsten Sinne so.
Liza Stansfield, All Around the World.
Genau.
Genau, und dann waren wir nochmal in Folge 69 im Mai 1990. Also wir steigern uns so Februar, Mai, heute sind wir im September. Bleiben ja noch 9 Monate übrig, die wir 1990 beackern müssen.
So, und im Mai 1990, damit wir wirklich der Vollständigkeit halber oder liebe Conny sich auch freut. Niki, hattest du da deine Jugendliebe, würde ich mal, wie ein Traum. Dann die Atmosphäre mit die Atmosphäre. Und dann hatten wir noch Arthur Baker and the Backbeat Disciples featuring Al Green mit The Message is Love. Und ich glaube, es war noch Hart und Barracuda.
Nee, Hard, All I Wanna Do Is Make Love To You.
All I Wanna Do Is Love
To You.
Okay, alles klar.
So, Und Herrschaften, eine Sache müssen wir noch, bevor wir über die ersten Titel reden. Es ist wieder möglich, bei Spotify könnt ihr wieder Kommentare unter unsere Folgen setzen. Es ist jetzt auch in den deutschen Apps freigeschalten. Könnt ihr gern mal drunter kommentieren, wie euch die Folge gefallen hat oder auch nicht. Leider können wir keine Fragen mehr stellen, aber ihr könnt Kommentare drunter setzen. Unter Spotify geht jetzt wieder, aber nur in der App.
Ist doch nicht schlecht. So, und jetzt starten wir einfach ganz spontan und ganz schnell in die Charts vom 19.09.1990.
Na dann mal los, Jens.
Ich bin auf Platz 61.
Platz 61, oh ja, ich musste heute viel ausarbeiten, sag ich dir so, wie es ist.
Ach du Armer.
61, warte, ich gucke.
Ja, da hat er wahrscheinlich wieder so als Hit-Hascher irgendwelche großen Künstlergruppen rausgesucht.
Was hast du gesagt? 61?
Platz 61. 61. Ich vermute, dass du das nicht hast. Also ich vermute, also das ist, glaube ich zumindest nicht. Also
habe ich nicht, ich bin auf 71.
Sehr schön. Also, Charteinstieg 30.07.1990 auf 91. Letzte Chartposition 7.01.91 auf 97 und Höchstposition war Platz 20 am 22.10.1990. 22 Wochen in den Charts und Österreich fand das auch nicht schlecht, Platz 6 gewesen.
Okay.
Wir kommen zu Meinungen der Schweizer Hitparade, der User davon.
Hitparade.ch. Grüße an unseren Freund Jürgen.
Genau.
Der hat ganz großes Problem, der Jürgen, ne? Der hat jetzt alle Folgen nachgehört und jetzt fehlt ihm Futter.
Ja. Also, da schreibt ein User, gute Nummer aus dem Jahr 1990, durchaus anhörbar. Starke Stimme, schöne Popnummer, fand ich damals echt stark, hat sich aber abgenutzt. Ganz netter Radiosong mit guter Hookline. Nervt ungemein. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, finde das eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Befriedigendes Lied, zu welchem man gut Cha-Cha-Cha tanzen kann.
Invisible Man Dancing with a Stranger.
Ja, und da hören wir einfach mal rein.
Genau. Der Jens hat wieder mehr verraten, als er eigentlich verraten sollte.
Ich bin halt so, ich bin ein ganz Lieber, der sich halt auch freut, dass mein Gegenüber dann wieder sein Honigkuchenpferdgesicht
hat. Ach, jetzt hört er mal auf.
Das werden wir auch mal aufnehmen, das wird dann mal erscheinen irgendwo, das Bild hier vom Honigkuchenpferd.
Also wir machen jetzt, in jeder Sendung machen wir jetzt das Bullshit-Bingo, weißt du? Und da schreiben wir rein, Honigkuchenpferd, Mustek-Kamera, machen wir rein und dann könnt ihr mal abstreichen, ob wir es geschafft haben.
Naja, egal. Jedenfalls nochmal zu diesem Lied, nochmal auch für den lieben Jürgen. Also es ist natürlich Dance with a Stranger, The Invisible Man. Und nochmal weitere Meinungen von den Usern. Der Titel wurde durch den Auftritt bei Jürgen Lippes Geld oder Liebe schlagartig bekannt. Tolle Stimme und satte Bläser, richtig solig. Geht in Ordnung. Und natürlich ein One-Hit-Wonder. Die liebe Band hat über 53.000 Spotify-Follower, über 4,1 Millionen Spotify-Plays und über 61.000 YouTube-Plays mit diesem Lied. Und auch gab es einen User, der es nochmal kurz prägnant zusammengefasst hat. Die Texte, die Geschichte, sie waren Fremde und bestanden einen unsichtbaren Mann. So, kann sein, dass gerade eben hier die Worterkennung irgendwas falsch hier gemacht hat. Bestanden, dass ich werde das nochmal nachgucken, was. Also bestanden haut nicht so ganz hin, aber ist auch egal. 1990 ist schon ein bisschen länger her. Diese Band ist eine norwegische Pop-Rock-Band, 1984 in Bergen gegründet. Dreimal Platz 1 der norwegischen Albencharts haben sie erlangt. Mitglieder war Frode Alnes. Man möchte mir auch wieder verzeihen, dass ich nicht dem Norwegischen mächtig bin und das einfach mal in Deutsch synchronisiere irgendwo. Der war zuständig für Gitarre und Gesang. Am 3.3.1959 in Kristiansund geboren, absolvierte dort Gymnasium. 78-79 war auf der Nordmoor Music Folk High School, Studium dann in Trondheim. 1979-82 gehörte er auch zu den ersten Absolventen des Jazzstudiengangs am dortigen Musikkonservatorium. Neben Mitglied der Band auch 1987 Komposition zu Rockover Klepfesk oder auch beim Bandprojekt Mascalero mit dabei. Auch eigene Projekte und Veröffentlichungen, eigenes Soloalbum, Studio-Musikertätigkeit, was man halt so macht. Weiteres Mitglied ist Ovind Algenes, Gesang, und Björn Jensen, Schlagzeug. Und Yngwie Mo, geboren am 4.10.1957 in Tromsø, begann Karriere in Heimatstadt mit Band Erdogjotgoflesk.
Wie heißt sie?
Ja, Erdogjotgoflesk.
Super, Jens.
1971 bis 75 war bei dieser Band mit dabei, ist zuständig gewesen bei Dance with a Stranger für E-Bass. Auflösung der Band nach Auftritt von dieser Band, Februar 75, nachdem einer der Musiker beim Ladendiebstahl ertappt wurde und der noch nicht volljährige Mo wurde von seinem Vater nach Hause geholt. 1978 gab es dann einen Umzug mit Freunden nach Bergen, hat sie gesagt, nun ist aber gut, nun bin ich nun mal volljährig, nun ist mir egal. Also ging sie nach Bergen und Gründung der Band Nocken. Dort dabei als Konzertmusiker und gleichzeitig als Auftritte mit der Band Rust. Ab 84 dann bei Dance with a Stranger dabei und auch nebenbei Studio-Session-Musiker und beteiligt an Musikprojekten. Er verstarb leider am 17.04.2013 im Alter von 55 Jahren und zwar beim Badeunfall in Teneriffa, wurde von einer Unterwasserströmung mitgerissen, Sauerstoffmangel, konnte nur noch bewusstlos geborgen werden, wurde dann in ein künstliches Koma gesetzt, zwecks der Überführung und ist dann leider verstorben, ohne Bewusstsein wieder zu erlangen, in Norwegen im Unikrankenhaus Bergen und hinterließ eine Frau und eine Tochter. Die liebe Band Dance with a Stranger hat auch eine Bandauszeichnung bekommen, 1994, den Hauptpreis Spellemann gibt es in Norwegen, norwegischer Musikpreis, jährliche Vergabe, wird als norwegisches Pendant zum amerikanischen Grammy gesehen und ab 1972 vergeben, mit Wandlung der Kategorien über die Jahre hinweg, hat sich da logischerweise auch was getan. Es gibt auch einen Ehrenpreis des Spellemann, für mich bekannte Künstler waren zum Beispiel dabei, 1986, 2000 und 2010 AHA und 2003 Wenche Myhre.
Okay.
Und zu Dance with a Stranger bin ich halt so weit gekommen, weil ich das durchaus auch im Fernsehen gesehen habe und das lief auch, so wie ich mich entsinnen kann, auch sehr viel auf MTV in der Hit Rotation, also oder Musiksender.
Merkt euch die MTV Hit Rotation, die kommt dann
genau,
nochmal.
Genau, sehr schön. Wie findest du das Lied?
Ich finde, das ist, ja, wie soll man es umschreiben? Ich finde, das ist eine Radio-Pop-Nummer, die man auch locker und lässig in so in der Chill-Out-Lounge spielen kann oder in so einem Kaffeemusik sozusagen, wo man nachmittags sitzt und einen Kaffee, die geht dem nicht auf den Sack. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Ne? Viele Songs, die gerade mit Bläsern ausgestattet sind, die gehen dann eben irgendwann mal fiesch auf den Sack, weil das halt runtergedudelt ist. Aber das finde ich cool.
So, und ich habe auch die Maxi-CD zu Hause.
Das ist schön, Jens.
Schön, schön.
Und das ist natürlich kein Guilty Pleasure.
Nö.
Nö. Gut. Lieber Jens, dann komme ich mal zu meinem ersten Song. Platz 18 am Tag.
Habe ich nicht.
Charteinstieg am 27. September 1990 auf 89. Chartausstieg am 4. Februar 1991 auf 100. 23 Wochen in den Charts. Platz 9 in Deutschland. Platz 12 in Österreich. Platz 3 in UK und Platz 7 in den USA. Weltweit verkaufte der Künstler 90 Millionen Tonträger. Weltweit. 3-mal Silber, 35-mal Gold, 91-mal Platin, 3-mal Diamant. Und der Künstler, die Künstlerin, die Künstler, kannst du nennen, wie du willst.
Ich glaube, es ist schon ein Künstler, weil du das einmal schon hier gedroppt hast. Ne?
Haben eine Ära in den 90ern begründet. Eine absolute Ära.
Und dann ist Nirvana?
Nein.
Ich muss ja gerade überlegen, du hast ja von so einem Künstler geredet am Anfang, bevor du dich dann verblabbert hast, die Künstler, Künstlerin, Gruppe, Formation, wie auch immer. Also es ist schon ein Künstler und der hat 90 Millionen, hast du gesagt?
70.
70 Millionen.
Über 70 Millionen.
Und hat er erst zu dem Zeitpunkt seinen Durchbruch oder hat er schon vorher?
Der Durchbruch war Anfang der 90er, gegründet wurde die ganze Sache 84. 84 ging es mit der Karriere los.
Wir hören einfach mal.
Ich habe hier gar nicht getroppt. Ich habe hier einfach nur einen paar Brotkrumen hingeschmissen und du hast es gleich aufgefressen.
Nee, ich werde aufpassen. Ich muss aufpassen, dass ich diese, vielleicht stelle ich ja die Schweizer Parade dann erst weit hinten dran und mache das einfach auch nur so aus dem Lebenslauf. Ja. So ein bisschen was drumherum, aber egal. La 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 tonight.
New Kids on the Block tonight. Und jetzt kann ich euch leise sagen, jetzt wird es richtig böse. Also es ist, ich habe da alleine an diesem Lied habe ich eine Stunde ausgearbeitet. Das ist richtig, wir werden eine halbe Stunde heute springen.
Ist das so schlimm?
Ist heftig, was dahinter steckt.
Ja.
Das hätte ich nie gedacht. Ne? Okay, also wir haben ja schon gesagt, New Kids on the Block tonight. Die haben über 70 Millionen Tonträger weltweit verkauft. Die Gründung war 1984. Produzent Maurice Starr wollte eine Gruppe von weisen Künstlern, die Rhythm and Blues machen, aufbauen. Die erste Rekrutierung war Donnie Wahlberg. Dieser brachte seinen Bruder Mark Wahlberg mit. Den kennen wir ja als Schauspieler und als
Sänger.
Marky Mark, genau.
Genau.
Dazu kamen noch Danny Wood, Jonathan und Jordan Knight. Marky Mark, stieg am Anfang wieder aus. Dafür kam Jamie Kelly in die Band. Unter dem Namen Nynuk, dann erste Auftritte bei Schulfestivals. Jamie Kelly wurde dann wegen fehlender Attitude aus der Band geworfen und Joe McIntyre kam in die Band. Mit Joe wurde dann der Name geändert in New Kids on the Block. Es folgten Konzerte vor Häftlingen und in Clubs. 86 dann der erste Plattenvertrag bei Columbia. Das erste Album und die erste Single schafften es jedoch nicht in die Charts. Ungeachtet des Misserfolgs traten sie als Vorband bei Konzerten großer Künstler auf. 88 dann Durchbruch mit dem zweiten Album Hanging Tough und der Single Please Don't Go Girl. Platz 10 der Singlecharts aus dem Stand, also von 0 auf 10. Die zweite Single, You Got It, lief dann schon in der Heavy Rotation bei MTV und aus der Vorband wurde der Hauptact. 89, dann erste große eigene Tournee mit vielen ausverkauften Häusern. Während der Tournee erreichte das Album und die Single I'll Be Loving You Forever Platz 1 der Charts. Das Debütalbum der Band wurde dann ein zweites Mal, also das von 86, was keine erfolgreich war, wurde ein zweites Mal veröffentlicht und erhielt dreifach Platin. Es folgte das erfolgreiche Weihnachtsalbum Merry Merry Christmas und eine ausverkaufte Weihnachtstournee, mit der sie den Superstar-Status erreichten. 1990 American Music Award für die beste Popgruppe. Im Frühjahr 1990 dann weitere USA und die erste Europa-Tournee sowie das Erscheinen des Albums Step by Step, was in den USA, UK und Deutschland sofort auf Platz 1 der Albumcharts stieg.
Und was ich auch besitze.
Es folgte eine Fan-Historie und der Boyband-Hype der 90er Jahre wurde eingeleitet. Weiterhin gab es eine große Marketing-Kampagne, was es vorher bei Boybands nie gab. Zum Beispiel gab es von Hasbro Spielpuppen, also die fünf Kerle wurden als Spielpuppen rausgegeben und es gab 1990 eine eigene Zeichentrickserie der Band, das wusste ich zum Beispiel nie. Oktober 1990, dann das fünfte Album No More Games. Die anhaltende Hysterie der Fans führte indessen auch zu einer starken Ablehnung. Als von jungen Mädchen angebetete Idole wurde das Quintett von Musikmagazinen jenseits der Jugendpresse wiederholt ins Lächerliche gezogen. In Anbetracht ihres Alters bezeichnet man sie unter anderem als Milchzahnrocker und ihre Anhängerschaft als pubertierende Jungfrauen- und Zahnspangengeneration. In Alltagssituationen wurden die Mitglieder zudem mit aggressivem Verhalten und Morddrohungen konfrontiert. Ein Shirt mit der Aufschrift New Kids Under the Block zeigen einen Felsblock, unter dem mehrere blutende Beine abgebeitet waren. Die Knight-Brüder wurden auf offener Straße mit einer geladenen Waffe bedroht. Auf das Haus von Danny Wood wurde geschossen. Im Jahr 1991 belegten NKOTB, wie wir Fans das sagen, auf der Forbes-Liste Platz 1 der weltweit am höchst bezahlten Entertainer. März 91 weitere Tourneen durch Europa, Japan und Australien. Dann gab es 92 ein ehemaliger Mitarbeiter der Band, Craig McPherson, hatte das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die Gruppe nicht live singt. Deshalb hat New Kids on the Block ihre Tournee in Australien unterbrochen, flogen 14 Stunden von Sydney nach L.A., um dann in der Alessio Hall Show zu den vornehmen Bestellungen zu spielen. Dann haben sie live gesungen und nur um den Gegenweis zu bringen und sind sofort wieder nach Sydney geflogen, um die Tournee zu beenden. Als erste Band erhielten sie dann auch den Goldenen Schlüssel und die höchste Auszeichnung der Stadt. Im selben Monat erschien dann die neue Single If You Go Away. Dann kommen wir zur dramatischen Sache. Am 17. Februar 92 kam es bei einem Konzert in Seoul in Südkorea zu einer Massenpanik bei einem Konzert, weil die Zuschauer die Bühne stürmen wollten. Nach 3 Songs brach die Band das Konzert ab und wurde von der Bühne eskortiert. Jedoch musste sie wegen Vertragsauflagen das Konzert nochmal fortsetzen und wurde dann unter Militärbewachung zum Konzertgelände gebracht. Einen Tag später erfuhren sie, dass bei der Massenpanik ein Fan gestorben sei. Unter diesen Eindrücken beendeten sie ihre Live-Aktivitäten 92. 94 folgten dann nochmal vertraglich vereinbarte Singles und ein Album, was allerdings nicht an den Erfolg der Vorgänger anknüpfen könnte, weil mittlerweile Grunge der heiße Scheiß auf dem Musikmarkt war. Anschließend trennte sich die Band. Die Mitglieder gingen dann alle ihren eigenen Weg, blieben aber größtenteils Sänger, Produzenten und Schauspieler dem Showbiz erhalten. 2008 wurde berichtet, dass die Band ein Comeback plant und am 2. April 2008 wurde eine Tour und ein neues Album bestätigt. Das Album, das 2008 rauskam, erreichte Platz 2 der Albumcharts in den USA und Kanada sogar Platz 1. Von 2010 bis 2013 gab es eine Kooperation unter dem Namen NKOTBSB mit den Backstreet Boys. Es wurden erfolgreiche Singles und ein Album veröffentlicht und von Juni 2011 bis Mai 2012 waren die beiden Bands gemeinsam auf Welttournee. 2013 kam dann das mittlerweile 10. Studioalbum von New Kids on the Block und eine Tour durch Nordamerika. Für 2024 ist ein neues Album angekündigt worden, werden wir sehen, ob es kommt, mit ihrer Single If You Go Away führen New Kids on the Block Platz 1 der erfolgreichsten Bravo-Hits aller Zeiten an. Der Titel hielt sich mehr als 2 Jahre ohne Unterbrechung in den Bravo-Charts. Also da steckt, wo ich das gelesen habe, ich habe gedacht, das ist bloß so ein bisschen, aber da ist richtig was dahinter.
Nein, da gab es, in meiner Klasse gab es da viele, die auf New Kids on the Block gestanden haben. Also ich kann mich entsinnen, ja, das war total angesagt, New Kids on the Block, wobei ich das ein bisschen relativieren will. Also es wurde ja die Leute schon angefüttert in den End-80ern. Gab es ja noch keine Boyband in dem Sinne, aber es gab durchaus Boy-Gruppen, also quasi Duos. Ich erinnere an Bros, ich erinnere gerne auch an Big Fun, Stock Aitken Waterman Produktion.
Ja, richtig, aber das war so der Start für die Boybands, für den Hype, weil danach kam ja dann der ganze andere, Take That, Backstreet Boys, NSYNC und was dann hier alles noch hinten dran kam. Und
klar, ich habe im Übrigen auch ein Buch noch von Jan Weihrauch, eine Fritz-Moderator, das Boygroup-Phänomen der 90er Jahre. Wenn du dir das mal zuführen willst, kann ich dir das gerne mal mitbringen.
Okay, und jedenfalls, aber ich finde, dass für mich persönlich Tonight finde ich den besten Song von denen. Finde ich cool. Ja, wir haben East 17 unvergessen, die waren auch noch mit drin in der ganzen.
East 17 war auch immer noch dabei, ja, und dann war noch Bed and Breakfast mit dabei. Das war diese deutsche Geschichte. Und Just Friends hatten wir noch mit dabei.
Und ganz wichtig, Cordinier Act aus Holland. Genau. Bekannt geworden durch gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ja, und dann ging es ja letztendlich auch weiter mit NSYNC und Boyzone und naja, also es gab einige.
Gut, lieber Jens, dann war das mein erster Song und jetzt, das ist deine Sendung,
wo ja, geht's weiter? Ich will erstmal das nochmal klarstellen, was hier das liebe Worterkennung hier draus gemacht hat, nochmal zu Dance with a Stranger, spult mal kurz zurück. Sie waren Fremde und besangen einen unsichtbaren Mann, nicht bestanden.
Siehste?
Besangen. Siehste? Besangen. Dance with a Stranger. Und weil wir gerade irgendwas von Singen hören, habe ich jetzt einfach mal den Soundschnipsel.
Ja, da freue ich mich. Gut, Jens, was hast du denn für einen Soundschnipsel eingepackt?
Ich bin gespannt. Also normalerweise solltest du das erkennen, aber
okay.
Ich bin wirklich da sehr gespannt, ob denn das auch der Fall sein wird. Wir hören rein.
Los geht's. Komm, Jens. Achtung, wir hören. Das ist Bountown Mister. Entschuldigung, oh, jetzt habe ich reingequatscht. Entschuldigung, spult nochmal zurück. Entschuldigung.
Ach, also liebe Hörer, bewerft mein Gegenüber jetzt mit faulen Eiern. Wir hatten ausgemacht, dass die Hörer mitraten dürfen und du nicht einfach hier reinquarkst.
Entschuldigung, also jetzt können wir mitraten und jetzt der Bound-Down Mister. Richtig.
So enthusiastisch aufgeregt ist er hier, dass er ja nicht, dass er seinen Punkt verpasst.
Es tut mir leid. Ja, ich entschuldige mich, das nächste Mal gelobe ich besser.
Ja, typische Geschichte. Ich war der Meinung, der wäre höher platziert gewesen, aber es war am 29.07.1991 auf Platz 6 in Deutschland.
Du hast wieder einen Fehler gemacht. Wir haben gesagt Top 5.
Na, nun hör doch mal bitte auf. Sonst suche ich wirklich aus den Top 5 nur so einen Mini-Soundschnipsel drin aus. Also beschweren können wir uns beidseitig nicht, dass wir irgendjemanden hier übers Kreuz legen wollen.
Ja, okay.
So einfach ist das.
So, dein zweiter Song.
Ich komme zu meinem zweiten Song. Und da müsst ihr ein bisschen vielleicht jetzt die Ohren zuhören oder wie auch immer, wenn dann die User gefragt werden, weil da gibt es natürlich was ganz Spezielles. Also, ich bin Platz 27.
Nee, bin ich nicht. Ich habe gesagt 71.
Chart-Einstieg am 27.08.1990 auf Platz 100. Letzte Chartposition 26.11.1990 auf 97. Und auch der Platz 27 war die Höchstposition. Ja. 13 Wochen war dieses Lied in den Charts. Niederlande fand das auch nicht schlecht. Platz 40, Neuseeland Platz 5. Und jetzt, liebe Freunde, seid stark. Es gibt auch User in der Schweizer Hitparade, die haben eine blühende Fantasie. Wir hören mal rein. Cool. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr eigentlich aufs Klo wollt, um euren Darm zu entleeren? Aber irgendwie geht's trotz Koffein nicht. Und dann legt ihr einen Beat auf Und schon kribbelte im Bauch und raus will der Dreck. Das hier ist so ein Code-Pusher. Im Übrigen hat 5 von 6 Sternen Bewertung gegeben. Also in dem Falle ist er nicht negativ gemeint oder wie auch immer. Ja? Weitere Meinung. Grauenvoll. Gute Produktion. Hatte damals sogar MTV-Support. Mächtig zusammengeschusterte Nummer. Das war nun wirklich keine Kunst. Abklatsch. Die Hook oder zumindest ein Teil davon. Fast 500.000 YouTube-Aufrufe insgesamt. Man kann das verbuchen unter One-Hit-Wonder. Und nun kommst du.
Also, wie ich deine Kritiken richtig verstanden habe, geht es um Song, wo im Refrain oder der Hookline irgendwas Älteres verwurstet ist, sozusagen.
Hm.
Genau. Und da du sagst, ein deftiger Beat, nehme ich an, dass es in Richtung Hip-Hop oder Rap, sowas in der Richtung geht. Ich überlege gerade, was drin war. Ich gehe jetzt mal Richtung One It Wonder One. Warte, ich überlege. Der Song heißt Swing. Swing heißt der Song. Und das ist von 1, 2, 3, Death Boys.
Genau, und da hören wir jetzt mal rein.
Jawohl. Muss ich sagen, bevor du anfängst, das ist so ein Song, wo ich der Meinung bin, der ist ein bisschen unter dem Radar verschwunden. Der hat eigentlich meines Erachtens nach, ich kann mich damals an die Zeit erinnern, 1990, das war so kurz nach der Wende, das war das erste Mal, wo wir so ein bisschen Kontakt mit Westmusik hatten und hatten die Bravo da und was weiß ich nicht alles. Da war der für eine ganz, ganz wirklich kurze Zeit, das hat man ja auch in deiner Chartanalyse gegeben, ganz kurz da und dann war der weg. Und seitdem, du hörst den auch nicht irgendwo, dass der mal am Radio kommt oder bei MTV oder irgendwo, dass der irgendwo auftaucht. Das ist aber ich finde, der hätte eigentlich mehr verdient, meiner Meinung nach.
So, lieber Jürgen, wir erwähnen jetzt nochmal direkt den Song und das Lied. Also, Death Boys and Tony Mac mit Swing. Und ich kann mich genau entsinnen, ich war zur Teenie-Disco im Schuppen und da wurde diese Geschichte gespielt. Und das Besondere bei dem Lied ist, ihr habt es ja letztendlich gehört oder ihr könnt es nur bei uns hören, weil das Lied gibt es nur bei YouTube, also gibt es nicht bei Spotify.
Ist nicht in unserer offiziellen Spotify-Playlist.
Ist nicht mit drin.
Vielleicht kommt es ja mal wieder.
Und ich fand das damals sensationell. Die Leute haben abgehottet, aber es ist halt so ein Diskotheken-Hit. Würde ich das einfach mal so nennen, was halt nach wie vor die damals dabei haben, dann immer noch diesen Aha-Moment haben. Ja, genau so war das. Weil es war halt dieser Snapbeat mit drin von The Power. Und deswegen hat das dann diesen Abklatsch-Charakter für den einen oder anderen. Aber es war halt gut produziert. Also ich fand es jedenfalls top als Teenie, sage ich jetzt mal so.
Ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Diskotheken-Hit, der dann eigentlich im Radio nicht so sich wiedergefunden hat. Wo ich eigentlich der Meinung bin, den könnte man wieder öfters mal vorbringen. Aber ich denke, die heutige Generation wird das Ding nicht mehr kennen.
Richtig, genau. Zum späteren Zeitpunkt kam ich dann auch dazu und habe ich dann die Maxi auch bekommen von Death Boys.
Das ist schön für dich, Jens.
Das ist schön, nicht? Jedenfalls, bei der Recherche war es sehr spannend. An sich hatte ich nicht viel dazu gefunden, außer niedrigster Preis bei Discogs. Discogs ist ja so ein Marktplatz jetzt mal, wo bewertet werden die Tonträger, wie viel man verkauft, auf zu welchem Preis irgendwelche Sachen verkauft werden. Und da gibt es den niedrigsten Preis von 10 Cent und der höchste Preis 4,99 Euro. Stil House Pop Rap. So, da dachte ich, das wäre es jetzt schon gewesen. Dachte mir, okay, gibt nicht mehr dazu zu sagen. Man weiß es nicht, steht nichts da.
Okay,
so.
Und dann hast du kurz mal auf die andere Seite geguckt.
Und dann bin ich halt nochmal ein bisschen tiefer hineingestiegen. Vorteil ist natürlich bei der heutigen modernen Recherche, du kommst schon ein bisschen weiter voran, als wenn du früher in irgendwelchen Archiven geblättert hättest und dann wahrscheinlich auch nichts gefunden hättest. Hinter dem Projekt steht ein gewisser Paul Hartkäse als Produzent. Und dann wird es schon interessanter, weil da kommen wir jetzt ganz einfach mal zu dem Paul Hartkäse. Tut mir leid dann für die 80er Jahre, aber ist egal. Paul Hartkäse ist am 10.12.1957 in London geboren. Britischer Keyboarder, Songautor und Produzent. Schwerpunkte des Schaffens liegen im Jazz. Größte Bekanntheit über elektronische Musik. Erste Charterfolge 81-83 mit der Gruppe Direct Drive und Duo First Light. 84 gab es Gründung eigene Plattenfirma. Zuspruch von Kritikern bei den ersten Veröffentlichungen als Solokünstler 1983 und Durchbruch 1985 mit dem Song
19.
Genau, der von ihm, Mike Oldfield und Jonas McCourt geschrieben wurde. Viele Länder war dieses Lied Nummer 1 und auch der liebe Mike Oldfield wurde erst später namentlich als Urheber genannt, weil der hat geklagt, es gab nämlich Ähnlichkeiten zu Tubular Bells, die er erkannte und gerichtlich dann erfolgreich klagte. Deswegen ist der liebe Mike Oldfield auch bei 19 mit dabei als Urheber und wird wahrscheinlich auch ein bisschen was bekommen haben, denke ich mal.
Aweng.
1986 komponierte er dann die Anfangsmelodie von Top of the Pops, wurde bis 1991 genutzt von dieser Sendung. Nach 1986 gab es dann Kompositionen für Soundtracks für Fernsehfilme und ab 1988 gab es die Widmung zum Thema Atomkrieg, Album mit Cover seiner weinenden Tochter Maxine und eine persönliche Stellungnahme von ihm und zum Thema Atomwaffen. So, und 1990 musste er dieses Lied, diesen Titel, unter diesem Pseudonym veröffentlichen, da er aus vertragsrechtlichen Gründen seinen eigenen Namen nicht nutzen durfte.
Aha.
Also er hat zwar seinen Namen Paul Hartkäse, aber Kasse, Käse, egal, wir sind wieder beim Schloss. Aber er konnte halt ihn nicht nutzen. Deswegen haben wir hier Swing unter Deaf Boys featuring Tony Mac. Ab 1993 Projekte Jazz Masters, Hartkäse and Kiss in the Sky, viele Synth-Jazz-Alben hat er da gemacht. Ab Juli 2005 Projektalbum Hartkäse 4 mit Erfolgauskopplung Serene, Platz 1 in den Smooth Jazz National Airplay Charts in den USA und noch weitere Platten wurden erfolgreich. Mitte Dezember 2008 wurde Hartkäse als bester Smooth Jazz Künstler des Jahres 2008 vom Billboard Magazin geehrt. Und der liebe Paul Hartkäse ist seit Oktober 1985 verheiratet und hat 3 Kinder. Zum einen die Maxine, 1986 geboren, zum anderen Paul Junior, 1990 geboren und Richie, 1997 geboren. Soweit also zu Deaf Boys featuring Tony Mac und Swing. Und mein lieber Freund Marcel hat jetzt mal wieder ein Bild gemacht.
Ja.
Ja, weil ich mache dann auch nochmal ein Bild.
Ja, mach mal ein Bild, ja, genau. mach mal Bilder.
Aber ist egal. Jedenfalls war das mein zweites Lied und ich finde das eigentlich top.
Findest du top?
Finde ich super. Das richtig ist, schöner Zeitgeist.
Das ist schön. Gut, lieber Jens, dann komme ich jetzt mal zu meinem zweiten Song. Beim zweiten Song habe ich habe eine Weile gesucht und habe gesagt, den nehme ich. Dann habe ich den beiseite gelegt, weil ich von dem Künstler einen anderen Song noch viel besser finde. Aber ich habe mir gedacht, nee, nimmst du jetzt, vielleicht nimmst du Jens die irgendwann mal weg, deshalb gleich. So, wir sind auf Platz 71 am Tag. Der Song erreichte Platz 55 in Deutschland. 4 Millionen verkaufte Tonträger. Wir reden über den Künstler. Der ist Sänger, Musikproduzent, Liedermacher und Autor. Er hat unter anderem Texte geschrieben Sachen produziert für Daria Lavi, für Otto Walkes, für Wolfgang Petri, für Peter Kraus, für Nena, die Prinzen, Michael Schanze, für die ERV, Eni, Fante, Mai, Klokjes. Außerdem sitzt er seit 1993 im GEMA-Aufsichtsrat. Wir reden über den deutschen Künstler, den ich ansiedeln würde, ich sag mal so zwischen Kunze und Mai, so dazwischen. Also es geht so stur in Richtung Deutsch-Rock, also es ist so eine Mischung aus Deutsch-Pop und leicht mit Schlager angehaucht. So in die Richtung gehen wir.
Memo erstmal für uns, keine Getränke mehr mit Kohlensäure, ne? so einfach, aber ist egal. Wir sind ja immer noch jetzt bei der Suche nach diesem Künstler, nach diesem deutschsprachigen Künstler.
Genau.
Der in den 80er Jahren einen riesen Erfolg hatte?
Der hat in den 80er Jahren einen Monstererfolg. Also das war da in den 80er Jahren, ich kann dir auch sagen,
welcher. Wir reden von Klaus Lage?
Nein, tut mir leid.
Tut mir leid.
Sein größter Hit war 1984. 84, 86, ja, 84 war sein größter Hit. Ja, also zumindest chartmäßig. Also das war der Song, den er rausgebracht hat, der in den Charts am höchsten stand. Es gibt lauter keine Angaben darüber, ich habe keine Angaben gefunden, wie viel von seinen Singles jeweils verkauft wurde, aber der Song war zumindest 84 der an den Charts am höchsten war. Und wir sind aber 1990.
Schwierig, also herrlich.
Also ich schätze den Künstler sehr und ich wäre sogar bereit, oder beziehungsweise wenn der hier in der Nähe ist, gehe ich gern, würde ich gern zum Konzert gehen, sage ich so, wie es ist.
Also
hier
gerne von hinten anschauen.
Ach, jetzt hör doch mal auf.
Ach, ist auch nicht so schlimm. Das war so ein kleiner Sidekick, aber warum, wieso, weshalb, werde irgendwann auch mal erfahren.
Wir gehen zum Konzert und das wird so geil. Wir werden völlig eskalieren.
Ja. Na, weil wir den Künstler von hinten sehen dürfen.
Die gute Frau wird sich rumdrehen, wird uns winken, verspreche ich dir.
Ja, klar.
So, ich schick deine WhatsApp, dass die sich rumdreht und uns winkt. So, jetzt hier, erzähl mal, Klaus Lage ist es nicht. Nee,
ja,
komm.
Ein deutscher Künstler. Ja, Herwig Mitteregger wird es nicht gewesen sein, weil so großartig war der nicht, oder?
Nee.
Nee, war auch nicht.
Nee.
So, wenn ich das so weiter so durchgehe, Michi Reinke wird es wohl auch nicht gewesen sein.
Wie lange willst du jetzt noch raten?
Ich dachte ein Stückchen ran.
Nee, wir hören jetzt rein.
Wir hören jetzt mal rein.
Hast du es jetzt?
Zunahme am Feuer, mein lieber Freund, ja.
Das ist aber nicht Zunahme am Feuer.
Ja, das ist ja völlig egal.
Stefan Wackershaus.
Stefan Wackershaus.
Toller Musiker,
klasse. Ja, Ewigkeit nichts mehr gehört, aber wenn man in der GEMA-Aufsichtsrat sitzt, ja.
Na, wie gesagt, der macht für viele andere. Also Stefan Wackershausen, der Song heißt Tief im Süden meines Herzens und Zunahme am Feuer ist sein größter Hit gewesen. Ne? Also ich hatte immer gedacht, dass beim ersten Mal tat es noch weh, dass das aber der größte Hit war, Zunahme am Feuer. So, Stefan Wackershausen ist geboren am 20. Februar 1949 in Friedrichshafen und wie gesagt, ist ein deutscher Sänger, Musikproduzent, Liedermacher und Autor. 1971 zog Wackershausen für ein Psychologiestudium nach Berlin. In dieser Zeit lebte er in einer Künstler-WG, unter anderem mit Günter Gabriel. Er begann zu komponieren und Songs zu schreiben und hatte Auftritte in Cafés in Kreuzberg. Er schrieb unter anderem deutsche Versionen von englischen Hits. Also wir wissen ja, in den 80ern und 70ern war es ganz groß, englische Hits einzudeutschen. Unter anderem hat er den deutschen Text geschrieben für Maybe von Tom Pace, also dieser Song hier von Der Mann in den Bergen. Und die deutsche Version von Betty Davis Eyes von Kim Carnes hat er geschrieben. Außerdem arbeitet er mit dem Komponisten Martin Böttcher zusammen, der was gemacht hat.
Ja, dein Lieblings-Winnetou-Filme vertont hast.
Richtig. 1974 der erste Plattenvertrag mit CBS und es erschien das Album Traumtanzzeit, was aber nicht viel Beachtung fand. 1980 dann der Durchbruch mit dem Soloalbum Hallo Engel, was mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde und Platz 10 der deutschen Charts erreichte. Mit der Single Verzeihen Sie Madame, das war die zweite Single aus diesem Album, nahm er am Vorentscheid des ESC teil. Da ist er wieder, Platz 4 beim Vorentscheid. 81 Hallo Engel mit der goldenen Europa ausgezeichnet. 82, 83 erste Tour durch Deutschland mit eigener Band. Bis 2019, 15 weitere Alben nach Hallo Engel, also sozusagen nach dem zweiten Album hat er noch 15 weitere rausgebracht, aber die Alben konnten nie an den Erfolg von Hallo Engel anknüpfen. 2019 dann ein Best-of zu seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum. Erfolgreichste Single war 84 der Song Zu nah am Feuer. Er arbeitete auch als Produzent, wie ich schon gesagt habe, für Dalia Lavi, Otto Walkes, Wolfgang Petri, Peter Kraus, Nena, die Prinzen, Michael Schanze, die erste allgemeine Verunsicherung und Eni van de Maiklokjes. Außerdem produzierte er auch Songs für verschiedene Tatortfolgen. Und wie gesagt, seit 93 im GEMA-Aufsichtsrat, der gute Stefan Wackershausen. Und ich finde, der macht richtig tolle Musik. Also ich finde den immer noch klasse. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich fand ihn immer so nicht Fisch, nicht Fleisch. Ist halt so.
Naja. Du hast jeden seine eigene Meinung.
Genau. Nicht Fisch, nicht Fleisch.
Genau. Gut
und
jetzt.
Weil wir nicht bei Fisch, nicht Fleisch sind.
Kommen wir jetzt zum Endquiz.
Endquiz, genau. So, diesmal ganz kurz und prägnant. Wie viele CDs ohne CD-Single wurden 1990 in Deutschland verkauft? A, 23,4 Millionen, B, 56,9 Millionen, C, 76,2 Millionen oder D, 48,3 Millionen.
Was war C?
C war 76,2 Millionen.
Würde ich sagen B.
Falsch. So ist das halt. A, die 23,4 Millionen waren die LPs 1991, die verkauft worden sind. Also 23,4 Millionen LPs wurden 1991 verkauft. B, 56,9 Millionen CDs wurden 1989 verkauft. 1989 wurden 56,9 Millionen CDs verkauft. Und C, 76,2 Millionen, ist richtig, wurden 1990 verkauft an CDs.
Schade.
Und 48,3 Millionen, das waren die LPs 1990, die verkauft worden sind.
Okay.
Genau, und das war mal wieder das Endquiz.
Und weil wir in die Vergangenheit geguckt haben, machen wir das gleich mal mit der Geschichte. 8. September 1990, nach massiven Protesten aus der Bevölkerung, konnte der DDR-Jugendsender DT64 die gewohnten Frequenzen für die Ausstrahlung der Sendung wieder benutzen. Die Westberliner Anstalt RIAS hatte 18 Stunden lang die Frequenzen übernommen gehabt. 12. September 1990 in Moskau war auf dem Weg zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten der 2+4-Vertrag unterzeichnet worden. Und 26. September 1990, die Volkswagen AG hatte im ostdeutschen Mosel bei Zwickau den Grundstein für die 6. Produktionsstätte des Golfmodells gelegt. Das Joint-Venture-Projekt mit dem DDR-Konzern IFA, das 5 Milliarden D-Mark kostete, sollte bis Ende 1991 fertig sein. Das zur Geschichte. Und damit haben wir heute eigentlich alles erledigt. Die Charts hat der Jens schon erzählt. Damit sind wir durch, lieber Jens.
Ja, damit sind wir durch. Aber wenn ich mir das mal anschaue, die ungeschnittene Variante, weil, liebe Freunde, wir machen hier mal ein Backup. Also nehmen das einmal auf dem PC und einmal auf einem anderen digitalen Medium. Sind wir sagen und schreibe jetzt schon bei 43 Minuten 50. Also ihr könnt da gucken, wie viel der liebe Marcel dann rausgeschnitten hat.
Ja, das ist ja nicht nachvollziehbar, weil ich schneide ja noch die Musik mit rein. Die ist ja nicht bei uns mit aufgezeichnet. Also das kommt im Endeffekt kommt aufs selbe raus. Obwohl ich muss ja dann wieder, sagen wir so, 3 Minuten AS von dir rausschneiden.
Ja, und deine Aufstoßer, ne?
Ach, nee, die lassen wir drin, weil die sind, so. Die sind sexy.
Also da muss ich ehrlich gestehen, ich trinke ja jetzt hier dieses Wandermädel, aber wie ihr schon ansatzweise mitbekommen habt oder nicht, also das hat auch gut Kohlensäure sowas. Und was ich bedauere, also ich glaube, es schmeckt noch besser, wenn es kalt wäre. Aber naja.
Das nächste Mal mache ich es dir extra im Kühlschrank, nur für
okay,
dich.
Das schmeckt
wirklich gut, ne? Das kann man so sagen. Das Problem ist davon, ich habe da jetzt ein bisschen Vorrat da, das gibt es nur im Frühjahr und im Frühsommer, weil dann wird das nämlich nicht mehr hergestellt.
Da weil gibt's man da mehr. Ja nur am Wandern ist, dann wird dann zu heiß. Ne?
Genau, das gibt es jetzt so, um die Zeit gibt es das nirgendwo mehr zu kaufen. Also die produzieren nur im Frühjahr. Das ist schade, weil es schmeckt wirklich gut. Also Wandermädel, Johannisbeere, also Bier, Thüringer Radler mit Johannisbeere. Gut, lieber Jens, dann haben wir das geschafft. Ich wollte dir heute eigentlich noch mal eine Frage stellen, aber da wir heute schon so weit weg sind und die Frage etwas länger ist und auch deines Zutunbedarfs, schieben wir das als Cliffhanger auf die nächste Sendung. Wir starten dann die nächste Sendung genau mit der Frage, mit der persönlichen Frage, die ich an dich habe. Und das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wir haben lange genug gelabert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
In diesem Sinne, kommt gut durch die Restwoche und bis zum nächsten Mal.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.